komm, fangen wir nochmal an.
Overexcited hier.
Overexcited. So,
mal kurz. Buddy Talk. Wir gehen wieder rein. Holle, fast volle Mannschaftsstärke. Simon mal zwei und Herr Nils. Und wir haben das volle Programm rot am Start. Debrief, Rot, Challenge, Champion, Sam Laidlow, Laura Philipp. Ich denke, ihr kennt die Ergebnisse. Aber was noch drumherum passiert ist, von Donnerstag bis Sonntagabend, werden wir jetzt in der nächsten Stunde zusammenfassen. Von daher, Simon, kurz den Presenter und dann starten wir direkt rein in die Rot-Folge Buddy Talk.
Und die Rot-Folge wird von niemand Geringerem präsentiert als von unseren Freunden von In Silence. Und wenn ein Stand abgerissen wurde am Wochenende, dann der In Silence-Stand auf der Messe in Rot. Ich habe Alex zwischenzeitlich mal ein Foto geschickt, weil die Schlange so unglaublich lang war zum Anstellen an der Kasse, um zu bezahlen. In Silence-Socken sind der heiße Scheiß. Jeder will sie haben, jeder race darin und jeder läuft damit durch die Gegend. Wenn ich hier in München joggen bin, jeder Zweite, der mir entgegenkommt, hat In Silence-Socken an. In Silence ist ein Startup aus Hamburg und die machen alles für deine Füße, was du beim Sport brauchst. Von Trailsocken über Radsocken, Laufsocken, Kompressionssocken, alles, was das Herz begehrt. Und auch es gibt verschiedene Arten an Socken. Es gibt eine Ultralight-Kollektion mit 12 unterschiedlichen Styles, die ist super dünn, super atmungsaktiv und das ist für den Sommer sind das die perfekten Racing-Socken. Und die Running-Kollektion, das ist so ein bisschen dicker, so leicht wärmeisolierend. Und die mag ich einfach so ein bisschen lieber, weil die so ein bisschen fester und so ein bisschen dicker sind. Die habe ich ganz gerne. Und für alle, die es nicht so bunt mögen, was ja eigentlich das, der USP von In Silence ist, dass es da Socken in allen Farben, Variationen, Formen, Mustern gibt, gibt es jetzt auch eine Pure Collection. Es gibt eine ganz weiße Socke von In Silence. Das war schon immer mein Wunsch. Es gibt auch eine richtig schöne weinrote Socke. Es gibt so ein dunkles Blau und so ein Beige. Die habe ich aktuell beim Graveln immer an. Und das heißt, jeder, der es ein bisschen schlichter mag, kommt jetzt auch bei In Silence auf seine Kosten. Und auch alle Trail-Atzen unter euch, Trail-Atzen und Atzinnen, kommen auf die Kosten, weil es gibt eine Trail-Collection von In Silence. Also, deckt euch bei In Silence ein mit Lauf- und Radsocken. Es gibt auch noch Caps, Buckets, Hats, Headbands. Schaut rein. Man schreibt In Silence INCYLENCE. Wir packen alles in die Shownotes und wir haben einen Code für euch. Es gibt 15% auf unseren Nacken mit dem Code BUDDYTALK. Also macht's wie wir. Tragt nur In Silence Socken, denn ich sag's euch, ich habe, glaube ich, Socken von In Silence, die habe ich seit 3 Jahren, 4 Jahren. Die leben noch. Ich habe die immer noch regelmäßig an und das heißt was bei meinen Füßen. Und jetzt gehen wir rein in die Rotfolge. Aber bevor wir in unser Pläuschen reingehen, gehen wir in die Mixed Zone, wo die Interviews stattfinden. Wir haben wieder Sprachnachrichten eingeholt und die gibt's jetzt für euch. Viel Spaß damit.
Hallo zusammen, hier ist der Fred. Gestern erste Langdistanz beim Challenge Rot gefinisht. Auf Platz 5 in 7 Stunden 40 und 7 Sekunden. Bin insgesamt mega happy und zufrieden mit meiner Performance. Beim Schwimmen hat mir einfach die Form gefehlt. Wo ich mal 2-3 Wochen nicht schwimmen konnte nach dem Sturz in Samorin, habe mich einfach so zurückgeworfen und ich habe dann in den 3 Wochen nicht mehr genügend Zeit gehabt, um auf das Level zu kommen, das man jetzt gerade für das Rennen bei dem Schwimmen-Level gebraucht hätte. Dementsprechend war 180 Kilometer Verfolgung angesagt. War dann auch wirklich 180 Kilometer mehr oder weniger komplett alleine. Das war in der ersten Runde, habe ich da schon so auch mal meine negativen Momente gehabt, weil ich halt auch gar keine Zeit gut gemacht habe, trotz guten Beinen und guten Wattwerten. Das habe ich dann schon mal teilweise ein bisschen verwundert. Aber ja, konnte mir dann eigentlich immer gut einreden, dass es ein langer Tag ist und alles passieren kann und ich einfach ja draufbleiben soll. Und so war es dann auch. In der zweiten Runde habe ich dann nach und nach alle von oder fast alle von der ersten Gruppe eingesammelt und bin dann auch als Vierter in die zweite Wechselzone gerollt. Die einzigen Probleme, die ich noch hatte, waren auf den letzten 30 Kilometern, dass mir noch dreimal die Kette runtergeflogen ist. Einmal beim zweiten Mal so Lara Berg bergauf. Da habe ich nicht viel Zeit verloren, weil ich eh nicht schnell unterwegs war. Muss ich nur kurz vom Rad absteigen, Kette wieder drauf und weiter. Beim zweiten Mal konnte ich es während dem Fahren machen, wo es leicht bergab ging. Und beim dritten Mal war es auch bergab, aber da habe ich es nicht eher in den Fahren geschafft. Da musste ich dann stehen bleiben und habe dementsprechend sehr, sehr viel Speed verloren. Und das hat mich, glaube ich, ja, schon einiges an Zeit da gekostet. Und ja, genau, aber sonst, wenn das einzige Problem ist, will ich auch nicht meckern. Ich glaube, da geht's schon noch schlimmer. Beim Laufen dann einen guten Rhythmus gefunden und ja, am Anfang schon noch ziemliche Rückenschmerzen gehabt, aber der Rücken ging dann irgendwann auf und gerade so von Kilometer 10 bis Kilometer 30 habe ich es richtig genossen und hatte richtig viel Spaß. Hat sich gut angefühlt, auch nicht zu hart und so. Und dachte eigentlich, das Tempo kann ich easy bis zum Ende durchlaufen. Aber natürlich, so wie es kommt bei Langdistanz, durfte ich da nicht die volle Packung an Erfahrung mitnehmen. Und bei Kilometer 32 von einer Sekunde auf die anderen ging dann fast nichts mehr. Aber das Gute war, bei allen anderen ging auch nichts mehr. Und dementsprechend haben sich die Abstände kaum verändert. Und ja, ich war dann auf Rang 5. Und das konnte ich bis zum Ende dann auch noch gut halten. Und genau, also auf jeden Fall für die erste Langdistanz eine sehr gute Performance. Sehr viel Erfahrung mitgenommen, gelernt. Und ich glaube, wenn ich darauf aufbauen kann, dann liegt mir die Distanz wahrscheinlich langfristig safe nochmal deutlich besser als Mitteldistanz. Und finde, ich muss auch ehrlich sagen, hat auch noch mehr Spaß gemacht. Aber das liegt vielleicht auch an Rot an sich. Das Rennen ist einfacher Wahnsinn. Das erste Mal, als ich so Lara Berg hochgefahren bin, boah, das ist wirklich unbeschreiblich. Also ich meine, man hört es ja schon immer. Also ich habe schon gehört aus Stories, war das schon als Fan. Aber da dann als Athlet nochmal hochzufahren, also das muss man einfach mal gemacht haben. Und dann so, ja, auch beim Laufen hat man ja dann ein bisschen mehr Zeit, sich dann auch mal die Fans genauer anzuschauen. Beim Radfahren kriegt man das im Detail ja immer nicht nur so, nicht so mit. Und da fand ich am coolsten eigentlich die Fans, die Schilder hochgehalten haben. Mit einmal war natürlich Fred Funk, ich will ein Kind von dir. Und mein anderer Favorit war das Gesicht von JR, den australischen Schwimmcoach, ausgedruckt, auf so ein Schild geklebt, noch irgendwie so einen geilen Spruch daneben geschrieben. Und das hat der Fan mir auch zwei, dreimal auf der Laufstrecke mitten reingehalten. Also sowas, es war wirklich, da hatte ich dann im Marathon auch mal ein Lächeln im Gesicht. Also ja, die Fans in Rot sind einfach anders, das ganze Rennen ist anders und ja, freue mich schon, wieder zurückzukommen. Genau, war jetzt doch hier länger als gedacht, die Sprachnachricht. Viel Spaß noch im Podcast.
Hi Simon and Mika, thanks for having me on the pod this week to recap Challenge Roth. For those listening, my name is Grace Tech. I'm a professional triathlete from Australia and now can call myself a long course athlete after debuting at Challenge Roth over the weekend. Just give you a little bit of a rundown of the race, but first, yeah, absolutely thrilled with the result going into this race. My key aim was to finish the race and to enjoy the experience, which I absolutely did. And just icing on the cake to run into second place and at this, yeah, epic event. So absolutely thrilled with that. And I'm not sure that anything's going to top this experience, but I'll just have to come back next year. In terms of the race, I started out with a good swim. I knew Alanis was going to be probably the first out of the water. And so my aim was to stick with her as long as possible. I was able to get on her feet and swim with her for about 1500 meters until the first turn buoy, and then I think she noticed I was there and she took off, and I thought it probably wasn't a smart decision to go and stick with her, so I pulled it back a little bit and swam at my own pace for the remainder of the swim. I got out of transition in about 1 or 2 minutes behind Alanis and a couple of minutes ahead of the next group of ladies. I headed out on the bike and the atmosphere was incredible just leaving T1. There were so many people lined along the road, and I probably went out a little hard the first couple of minutes, but then I settled into a good rhythm. For about the first hour, I knew that Laura and the others would catch me soon, and yeah, about an hour in, Laura passed me on the bike and or flew past me actually, and yeah, there's no shot that I was gonna keep with her, but I waited, and just a couple of minutes later Nikki, Nina and Justine came past me, and I was able to stick with them for the remainder of the ride. We all kind of pulled, I would say, equal turns. Nina was pretty strong out the front for a lot of it, and yeah, we ended up sticking together for most of it. I think Nikki pulled away in the last couple of K as we were navigating some age groupers, and then unfortunately Nina got a penalty that she had to serve, and then got into transition. I was entering as Nikki was leaving, and so I headed out into the run in fourth place, behind Laura, Alanis and Nikki. I kind of wanted to run a conservative marathon because I'd never run anything over 35 kilometres before, so I was a little bit worried about those last 7 kilometres, particularly after the swim and the bike as well. But I ended up getting into a good rhythm. My first kilometre was a 3:38 pace, so a little bit quick, but I will say it was downhill, so that definitely helped. But then I settled into a good rhythm that I felt like I could hold. It was a little bit faster than I had planned. I was planning on running 4:15s for a just under 3-hour marathon, but ended up feeling comfortable around, I think, 4:07, 4:08 pace. And yeah, ran out to the canal. Obviously, I had 2 turnaround points where I could see where everyone was, and it looked like Nikki was putting time into me, and I was maybe crawling back a bit of time on Alanis. And then the second turnaround, I was able to see that catching Alanis was probably possible. So I continued at my current pace and managed to pass her just before we got off the canal. At that point, it was very nice to get back on pavement, which felt a little bit faster than running on the gravel. And then, yeah, about 12 kilometres left of the run, I heard that I was actually picking up some time on Nikki. And then by kilometre 32, I think, was the time that I was able to make the pass. But I was for sure running scared the remainder of the race because I wasn't sure what was going to happen and how I was going to find my legs, or how my legs were going to feel for the last 7 kilometres. But I managed to actually feel pretty decent and give myself a little bit of a buffer so I could really enjoy the last 2 kilometres running through the town and obviously into the amazing stadium. I think the most unexpected thing from the race was the atmosphere and experience itself. I think everyone talks about this Challenge Roth magic and how great it is, but it's not until you experience it that you actually really understand. And it wasn't just Solar Hill, which obviously was unreal, but just all around the race course, up every hill there was lined with people through all the towns, and it truly was such an amazing experience. And I think that will be probably the most unforgettable moment, I guess, or race of my life. So obviously debuting as well makes it super special, and having my parents and my husband there at the finishing line was perfect. I guess now I'm a long course girly, and I'm looking forward to racing some more long course races in the future. So thanks for having me on the pod, and cheers.
Moin Simon, hier ist Finn. Ja, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meinem 6. Platz am Wochenende. 3 Wochen nach dem Ironman Klagenfurt war der Körper dann doch noch nicht bei 100%, und Es war von Anfang an ein ziemlich hartes Stück Arbeit, aber jetzt am Ende, wie ich es durchgezogen habe, bin ich dann doch sehr zufrieden und das Podium war dann doch jetzt nicht so weit entfernt. Genau. Und besonders kurios, ja, oder ein besonderer Moment, ja, war, glaube ich, doch, also ich habe schon, es wurde ja schon ein hartes Schwimmen erwartet, aber dass es denn so unrhythmisch wurde und so hart, also man musste da wirklich die 46 Minuten sehr wachsam sein, um da den Anschluss nicht zu verpassen. Also war dann doch schon härter als erwartet und auch unrhythmischer. Und vielleicht noch eins, also ich war dann doch beim Lauf dann ziemlich leer am Ende und ich hatte dann alle Gels aufgebraucht. Also ich habe bestimmt 140 Gramm die Stunde beim Lauf und eigentlich hatte Björn da noch Notfallgels dabei. Aber die wurden dann alle auch aufgebraucht von mir und ich musste dann am Ende noch auf das Notfallgel von Jan zurückgreifen am Anstieg von Büchenbach, damit ich es energetisch ins Ziel schaffe. Ja, ich hoffe, es passt soweit. Wir sehen uns. Hau rein.
Hi Jungs, hier ist der Jan, viele Grüße aus Rot. Ja, war ein krasses Rennen am Sonntag. Rot hat wie immer abgeliefert und ja, ein kurzer Durchlauf. Ich hatte ein gutes Schwimmen, bin da aus dem Wasser gekommen, wo ich wollte. Auf dem Rad sind Jonas und Sam relativ schnell vorne weg, beziehungsweise Sam war erst noch kurz in der Gruppe, bei der Attacke konnte ich nicht mitgehen. Jonas hat das gemacht, was er angekündigt hatte. Und ja, ich habe dann versucht, dass die Gruppe fährt und dass wir nicht zu viel Zeit verlieren und vielleicht auch Jonas wieder aufschließen oder auf Sam oder zumindest nicht zu viel Zeit verlieren. Das hat nicht so gut geklappt. Habe mich dann selber in der zweiten Runde abgesetzt und irgendwann waren wir dann zu viert, dann irgendwann nur noch zu zweit, also Vince und ich. Und ja, dann bin ich leider am Solarer Berg an einem Fan hängen geblieben und habe dann wieder Zeit verloren. Bin dann aber mit Fred zusammen in die Wechselzone und auf den Marathon. Und dann war es halt ein wirklicher Kampf um die Platzierung. Und ich war ja bei Kilometer 28 schon mal kurz an Vince dran. Dann ist er wieder weggelaufen. Dann dachte ich schon, dass ich die eher von hinten holen, weil es mir dann bis Büchenbach hoch nicht so gut ging. Und dann habe ich irgendwie nochmal eine zweite Luft bekommen, beziehungsweise habe mir gedacht, dass ich hier nicht nochmal Vierter werden möchte. Und ja, habe die Beine in die Hand genommen und konnte dann ja, Vince kurz vor, also was war das, Kilometer 40 oder so im Ort schon wieder in Rot überholen. Und ja, war mega cool. Und ich bin super happy mit dem Ergebnis. Und ja, jetzt sind die Beine schwer. viele Grüße.
Liebe Buddy Talk Community, hier ist Maurice und ich melde mich bei euch mit einem kurzen Update 2 Tage nach meiner letzten Langdistanz der Challenge in Rot. Und ich kann euch sagen, die Beine tun noch genauso wie nach der ersten Langdistanz. Also ich muss rückwärts die Treppen runtergehen und der Gang auf die Toilette ist eine Tortur. Ja, aber nur zum Rennen. Ja, was ein Rennen, was ein Rennsonntag. Ich jetzt als Langdistanzrentner habe das natürlich nochmal voll genossen, alle Emotionen aufgesogen. Das Publikum hat mich wahnsinnig gepusht und ja, das hat beflügelt. Und ja, ich habe auch natürlich versucht, jede Sekunde irgendwie zu genießen und aufzusaugen. War was ganz Besonderes und ich kann jedem nur empfehlen, der auch mal eine Langdistanz machen will, die erste Langdistanz auf jeden Fall in Rot anzugehen. Und ja, genau. Jetzt mal schauen. Also der Felix Weißhöfer, der Renndirektor, hat mir gleich mal einen Freistart für nächstes Jahr in Aussicht gestellt. Da mussten wir natürlich alle lachen und ich habe dankend abgelehnt. Ja, ich bin jetzt ganz froh, dass ich mich jetzt mal etwas zur Ruhe setzen kann und werde dem Triathlon aber natürlich erhalten bleiben und hoffe, euch von der Strecke aus noch häufig anfeuern zu können. In diesem Sinne, ja, macht's gut, wir sehen uns. Viele Grüße, euer Maurice. Ciao.
So, Freunde, seid ihr aus dem Rotkoma erwacht? Wie groß ist der Hangover? Wie geht's euch? Gebt mal ein Update. Wir haben uns, Simon, wir haben uns gar nicht gesehen am Sonntag. Nisi, wir haben uns noch ganz kurz gesehen. Wie ist es? Wie habt ihr den Tag erlebt?
Ja, eigentlich muss man ja schon fast fragen, wie habt ihr die Woche erlebt? Weil Rot ist ja wirklich mehr als nur dieses eine Rennen, sondern es ist ja wirklich so, dass die ganze Experience drumrum ab Donnerstag eigentlich geht es da so richtig rund. Und ich muss sagen, ich habe es ganz gut überstanden, habe mir aber auch nicht die volle Dröhnung gegönnt. Also ich war mal Freitag vor Ort, habe dort ja, unter anderem Live-Podcast, Social Ride, Black Roll Session. Danke da nochmal an alle, die gekommen sind. Das war auf jeden Fall auch richtig cool. Also mal so ein bisschen Community-Ding zu machen. Können wir auch noch gleich drüber reden. Dann habe ich Samstag so ein bisschen entspannt gemacht, war mit Michelle eine längere Runde Radfahren und am Abend mit Powerbar essen. Dadurch habe ich so den Samstag so ein bisschen mich zurückgezogen. Ich glaube, so wie die Profis auch das ein bisschen machen. Also Freitag volle Dröhnung. Samstag entspannt und Sonntag dann natürlich das komplette Race mitgenommen. Bis relativ spät auch, weil vom Powerbar auch noch eine Staffel mit dabei war, die ich mitbegleitet habe. Also war ich so bis, ich glaube, bis 18, 19 Uhr oder so vor Ort. Aber ja, war schon ein langer Tag, aber auch einfach, ja, hat einfach mal wieder abgeliefert. Also Rot liefert immer ab.
Ja, ist ja ähnlich. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich war fast der Erste da, weil Simon muss ja als Fotograf irgendwie auch gefühlt fast der Erste in der Wechselzone sein. Wir sind dann ja schon irgendwie um 5 Uhr oder was war? 5 Uhr war das, oder Simon?
Ich war diesmal, glaube ich, sehr pünktlich um 5 in der Wechselzone.
Ja, also ich habe noch gut gefroren, so früh war das. Und ich war halt auch bis 20 Uhr, fast 21 Uhr. Also ich hatte noch einen Athleten im Rennen, der ungefähr in der Range dann auch ins Ziel gekommen ist. Dementsprechend war ich wirklich von vorne bis hinten irgendwie mit dabei. Wobei es dann ja doch auch immer so ist, so dieses, man sucht sich so Punkte raus. Also jetzt dann gerade so der Schwimmstart, das ist natürlich auch mal wirklich geil. Und ich fand aber dieses Jahr war fast noch geiler, dieser Spalier auf der Brücke. Also das habe ich zum ersten Mal mitgemacht, da war ich noch nie so richtig drin. Und das war schon geil, als die Athleten da durchgekommen sind. Und ich war ganz am Ende von der Brücke. Und es war wirklich, es war richtig laut. Und es war ähnlich wie Solarer Berg, dass man auch erst nur kurz vorher dann die Athleten gesehen hat, die da durchgekommen sind. Ja, und das war eigentlich schon, muss ich sagen, eigentlich so mein persönliches Highlight. Und dann, na klar, danach, ich meine, Rothal ist natürlich auch immer verbunden mit viel von A nach B kommen. Also irgendwie, man muss ja dann auch irgendwie von T1 dann zu T2 fahren. Das sind ja dann doch gut und gerne 10, 15 Kilometer. Und dann habe ich mir beim Laufen eigentlich, Simon und ich hatten ja das Glück, dass unser Homestay direkt an der Strecke war. Dementsprechend saß ich da bei Kilometer 30, 40 und habe mir dann das Rennen noch zu Gemüte getan. Und das halt wirklich von Spitze bis relativ weit hinten. Genau.
So einen gemütlichen Tag würde ich mir auch mal gern wünschen in Rot. Das hätte ich auch mal gern. Genau, so ein bisschen gucken, ein bisschen rumsitzen, hier ein bisschen zuschauen. Das würde ich mir auch mal wünschen, Freunde.
Augen auf bei der Berufswahl, ne? Sag ich da. Obwohl entspannt ist das ja auch nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, man ist am Ende ja schon auch fertig von dem Ganzen. Also egal, was man macht, man ist irgendwie ja dann doch so auf Adrenalin, auf irgendwas aufgepumpt. Und jeder Supporter kennt das wahrscheinlich auch. Am Ende von so einem Tag ist man wirklich richtig, richtig im Sack. Also so allein früh aufstehen und dann irgendwie 10, 12, 14 Stunden auf den Beinen sein, ist halt auch nicht etwas, was man jeden Tag macht. Und dazu dann halt irgendwie immer so dieses krasses, dieses Erlebnis, dieses Adrenalin und dann wieder so von A nach B kommen. Und irgendwie ist man ja auch immer in Hektik. Also man muss ja irgendwie schnell irgendwo sein. Also selbst wenn man als Supporter unterwegs ist, will man ja auch irgendwie da nichts verpassen. Und das sorgt dann schon dafür, dass man am Ende dann auch fertig ist. Und bei dir,
Ja,
Simon,
voll.
dich habe ich ja nur einmal gesehen. Das war,
Wo
als du
hast du
da
mich
auch vollkommen gehypt
gesehen?
auf der Brücke, als du da vollkommen gehypt wie so ein Stehaufmännchen mit deiner Kamera lang gelaufen bist und irgendwie auch noch irgendwie die ganzen, also ich war mit den Ryzen-Jungs unterwegs und wir haben dich auch angefangen anzufeuern und dann standen wir mal kurz voreinander. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Scheint ja nicht so,
Dass wir,
aber
also ich weiß nur, dass wir uns am Kanal gesehen haben. Nochmal ganz kurz.
und wir uns oben auf der Brücke,
Als
wir haben uns
Laura
oben
da
auf
kam,
der
auf der Brücke,
Ja, genau. Nee, wir haben
das
uns
habe ich
oben auf der
vergessen.
Brücke.
Ja, ey, mein Tag war. Also, die ersten 2 Stunden waren so wild wie noch nie irgendwie. Ich war großteils auch für Sailfish unterwegs. Also normalerweise ist es ja so, man fotografiert so ein bisschen, wenn die am Rad da irgendwie alles fertig machen, dann kurz so, so diese letzte halbe Stunde vorm Start, wenn sich da alle verkriechen, ist auch immer alles in der gleichen Ecke und dann macht man den Start irgendwie und dann geht man irgendwann hoch auf die Brücke und fängt, also wenn die dann über die Brücke fahren. Aber da ich jetzt für Sailfish unterwegs war, war auch das Thema Schwimmausstieg halt sau wichtig, aber ich wollte halt Schwimmausstieg machen und Fahrradfahren oben auf der Brücke. Und wenn dann jemand so in 75 Sekunden wechselt, Jonas Schomburg, muss halt auch bei mir schnell gehen. Und das heißt, ich habe dann ja dann da alles gemacht und dann, wenn die, wo die geschwommen sind, noch ein bisschen irgendwie Age-Grouper fotografiert und das ist immer ganz geil, weil halt alle haben so super krass aufgeregte Gesichter und viele weinen irgendwie und alles ist so mega angespannt und das ist echt so mein liebster Moment des Tages. Und dann habe ich mich irgendwann dann mal am Schwimmausstieg positioniert und ja, vorher hatte ich noch ein bisschen Struggle, weil alle waren zwischen den zwei Dixie-Kloster an dem Zaun, bevor es in den Schwimmstart reingeht. Nur Sam, also Laidlaw, war irgendwie 100 Meter weiter. Aber ich musste an beiden Orten irgendwie sein, weil ich an beiden Orten das einfangen musste. Und das heißt, ich musste immer so mit einem Auge zu Sam schielen, wann er sein Swimskin dann anzieht, weil das halt sau wichtig war für mich, das zu fotografieren und zu filmen, wenn er das anzieht für Sailfish. Dann musste ich aber dann trotzdem noch die anderen irgendwie, die da vorne chillen, irgendwie machen. Und das war so ein bisschen hin und her gerendert die ganze Zeit. Auf jeden Fall habe ich dann Schwimmausstieg fotografiert und als die erste Gruppe raus war, bin ich mit, ja, ein bisschen mit roher Gewalt da hoch. Hab mich, also falls ich irgendjemanden da ein bisschen zu laut beiseite gerufen habe oder beiseite geschoben habe, es tut mir leid. Aber ich bin da wirklich dann halt irgendwie ganz, ganz, ganz schnell hoch und ich habe ja schon gehört, dass Schomburg irgendwie schnell da wechselt und ich war oben auf der Brücke, wo er unten gerade aufgestiegen ist und da musste ich halt sauschnell über die Brücke rennen und habe das irgendwie gerade noch geschafft und dann habe ich dann da die, ja, bis Fred, glaube ich, habe ich dann oben da Fotos gemacht auf der Brücke, bin dann aber wieder runter in die Wechselzone, weil ich für Ryzen noch eine Age-Grouperin begleitet habe mit bisschen Video, die um 7.50 Uhr gestartet ist, dann habe ich das noch gemacht. Dann bin ich zum Solarer Berg gefahren. Boah, das war kacke. Es gibt diese Fußgängerbrücke ja bei dem Radaufstieg und da war halt so ein Mörderstau.
Ja.
Da war alles verstopft, da ging halt irgendwie gar nichts vorwärts und das war halt mega kacke für mich. Und dann habe ich immer richtig Puls, ne? Da bin ich dann richtig aggro. Und dann habe ich mich mit so einem Polizisten noch kurz gestritten, weil ich halt einfach über die Straße wollte. Dann hat mich der mal zweimal zurückgepfiffen und da wollte ich mich dann halt auch nicht dann da irgendwie mich dem widersetzen. Dann musste ich halt irgendwie über die Brücke und dann bin ich zum Solarer Berg. Hab dann Solarer Berg gemacht, hab dann was saublödes gemacht. Ich hatte eigentlich den Gedanken, ne? Ja, ich fahr zum Solarer Berg, mach da die erste Runde Profis, fahr dann an Krenzleinsberg, mach da die Profis in der zweiten Runde, fahr dann wieder an Solarer Berg, um da dann die Age-Grouperin für Ryzen noch zu filmen, fahr auf dem Solarer Berg an Kanal. Dann habe ich die Profis gemacht, dann bin ich über Wald und Wiesen irgendwie zum Krenzleinsberg rübergefahren, war dann da drüben, hab da mal so ein bisschen geguckt, hab auf ein Timetable geguckt und alles irgendwie so verglichen und dachte mal so, ja, das macht wirklich gar keinen Sinn, dass ich jetzt gerade hier bin. Dann bin ich einfach wieder instant sofort zurück zum Solarer Berg gefahren. Also ich bin vom Solarer Berg zum Krenzleinsberg gefahren, habe da gemerkt, kacke, ist eigentlich saudumm, dass ich jetzt hier bin. Bin dann wieder direkt zum Solarer Berg zurückgefahren, habe dann die Profis in der zweiten Runde oben am Ausgang Solarer Berg fotografiert, um ein anderes Motiv zu haben, vor so einer Hecke. Und hatte dann eigentlich den Plan, die Julia, das ist die Age-Grouperin für Ryzen, dass ich vor ihr am Solarer Berg hochlaufe und das filme. Und dann ist mir ein richtiger Scheiß passiert. Dann habe ich habe mein Gimbal, also das Moped, wo die Kamera drauf ist, damit das stabilisiert ist, nochmal kalibriert, nochmal eingerichtet und in dem Zeitpunkt ist sie vorbeigefahren.
Oh, shit. Oh.
Also wirklich, mein ganzer Tag war darauf ausgerichtet, dass ich Julia noch am Solarer Berg habe. Das hat meinen ganzen Tagesplan verändert, aber ich habe das halt so geplant, dass ich das halt noch habe und das war sau wichtig für mich. Ich wollte das unbedingt machen. Mein ganzer Tag war darauf ausgerichtet, dass ich so lange im Solarer Berg bin und von da dann zum Kanal fahre und deswegen nicht in Wechselzone 2 fahre. Und dann verkacke ich das. Dann hatte ich damals so einen richtigen Ausraster kurz, weil da ist die Zündschnur ja eh schon irgendwie kurz an so einem Tag und man ist so mega im Stress und hat so. Ich hatte halt super viele verschiedene Tasks an dem Sonntag und dann habe ich das halt so verkackt und dann hatte ich wirklich so einen richtigen Ausraster, dann habe ich mal richtig kurz gebrüllt in mich rein und aber dann bin ich halt zum Kanal geradelt und dann ist eh irgendwie alles so ein bisschen wie immer am Kanal irgendwie alle mal beim Laufen fotografiert, das sieht auch irgendwie jedes Jahr gleich aus und dann irgendwann ins Ziel.
Und durftest du eigentlich am Kanal Radfahren?
Ja. Ich hatte so einen Sticker.
Ah, okay. Du musstest diesen Sticker auf dem Helm haben,
Also es gibt halt eine Radstreckenberechtigung.
Ja.
Und das ist dieser Sticker, den hat man entweder am Fahrrad oder ich klebe ihn halt immer auf dem Helm.
Ja. Nee, weil dieses Jahr haben sie es wirklich strikt durchgezogen, dass wir hatten ja auch so Akkreditierungen, also jetzt keine Presseakkreditierung oder so, aber wir durften nicht auf der Laufstrecke Radfahren, was sonst immer erlaubt gewesen ist.
Erlaubt war das noch nie. Erlaubt war es noch nie, weil ich habe seit 3 Jahren habe ich immer diese Radstreckenberechtigung, damit ich das darf. Es hat halt immer jeder gemacht.
Nee, es war schon
erlaubt. Offiziell erlaubt war es noch nie. Es hat halt niemand was gesagt.
Wenn du mal rot gewonnen hast, darf man.
Ich hab's. Nee, ich meine, es hatte ja jeder immer so seine Betreuer mit dabei, die dann auch vorgefahren sind, ne?
Ja, das ist halt Common Sense. Man macht das so. Erlaubt ist es nicht.
Ja, aber es wurde
jetzt. Am Kanal Rad zu fahren ist nicht erlaubt.
Ja, es wurde auf jeden Fall jetzt dieses Jahr zum ersten Mal strikt durchgezogen, dass keine Fahrräder drauf durften.
Ja. Ja, finde ich auch in Ordnung, ne?
Ja, so viel Platz ist da ja auch nicht, wenn man überlegt. Also,
genau.
2 Meter breites Ding und da, wenn vor allem.
Motorräder für Video und alles. Also, das nur ein paar Media-Leute, die da irgendwie Berechtigung haben, springen ja auch noch da irgendwie rum, so wie ich. Und dann, also, das passt schon, ne?
Ja, ich meine, chaotisch war es jetzt auch nicht. Also, so, es sind ja jetzt auch nicht viele, das sind ja in Summe vielleicht 25 Leute oder so, die da auf der Strecke sind, die da mitfahren. Ja. Also pro Athlet 2 Leute, da ist ja nichts los. Ich meine, klar, wenn dann mehr wird, dann wird es schwieriger. Aber das ist ja jetzt auch nicht, das ist ja Platz für Radfahrer, ne?
Aber ich muss sagen, ich bin von hinten gekommen, vom Schwimmstart zur Lände gefahren. Und wir mussten nur durch eine Verpflegungsstation dort, die große, die da auf dem Weg ist, durch die mussten wir durchschieben.
Ja.
Ansonsten sind wir ganz normal gefahren. Und auch ganz viele mit uns.
Ja, also oben, da war es wieder möglich. Aber halt nicht unten am Wasser halt gar nicht. Also am Kanal eigentlich, da war es strikt verbittet.
Ja. Anyways, das soll nicht das Thema sein, das ist uninteressant. und dann war mein Tag eigentlich auch irgendwie halt Ziel. Und dann, man hat im Ziel immer kein Internet. Und das ist so ein bisschen problematisch, weil da einfach alles überlastet ist. Es gibt auch kein Presse-WLAN im Ziel. Und dann hat man aber das Thema, dass so wenn Sam ins Ziel kommt, muss ich halt spätestens 5 Minuten nach Zieleinlauf halt die Bilder irgendwie irgendwo ins Netz kriegen, damit die halt an die Leute gehen, die darauf warten, damit das halt schnell rausgeht. Und dann, das ging halt irgendwie nicht und dann bin ich einmal kurz zum Pressezentrum gesprintet, um die Bilder schnell hochzuladen vor der Tür und dann bin ich wieder zurück ins Ziel und dann gibt es dann noch so ein paar Sachen, dass man irgendwie mit Speicherkarten Footage über Laptops irgendwie an andere Leute weitergibt und alles Mögliche, weil die irgendwas brauchen. Es muss halt immer alles so schnell, 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 schnell gehen.
Ja.
Ja, und dann bin ich nochmal, habe ich die ersten Bilder irgendwie bearbeitet im Pressezentrum und bin dann wann bin ich dann nochmal raus? Um 16 Uhr, 16.30 bin ich dann nochmal raus für Stunde, eineinhalb. Für Ryzen, um die Julia zu filmen. Und als die dann auch im Ziel war, war dann eigentlich noch irgendwie Laptop bis um 9, 10 und dann war eigentlich auch gut für mich.
Wie war der Tag von der Julia noch so hinten raus? Du meintest ja, die konnte wenig laufen. Hat die durchgezogen gut? Gut
überlebt? Die hat richtig, also wirklich, wirklich krass durchgezogen, kam in 10.30, glaube ich, ins Ziel. Und hatte Büchenbach da so ein bisschen hier und da Krämpfe und dann gab es so 2, 3 Gehpäuschen, aber im Großen und Ganzen war das schon richtig stark und ja, wie gesagt, 10.30, glaube ich, sowas, ja. Roundabout.
Nicht verkehrt.
Das kann man so stehen lassen, glaube ich.
Ja, nicht schlecht. Wollen wir mal so ein bisschen sportlich das Ganze durchgehen?
Yes. Simon, geh mal rein. Tu, was du am besten kannst.
Also ich habe ja, wie gesagt, den Tag auch von Anfang an mitbegleitet. Allerdings war es relativ entspannt, weil ich habe schon 2-3 Mal diese Bustour mitgemacht, diese Pressetour. Und habe dafür für HEP damals noch schon mal das Rennen so ein bisschen auf Social Media begleitet. Das Ganze auch schon mal für Powerbar gemacht. Dieses Jahr auch wieder, aber dieses Jahr habe ich direkt gesagt, ey Luca, dass der Luca macht so Social ein bisschen und hauptsächlich Athletenmanagement bei Powerbar. Ey komm, ich bring dir noch ein Crossrad von mir mit, dann fahren wir da zu zweit mit den Crossrädern rum. Das ist eigentlich die wahre Road Experience. Und den Vorteil, der zweite Vorteil war auch, dass man nicht schon eine Stunde vorher irgendwo zur Busabfahrt sein musste, sondern wir konnten um 5.30 Uhr am Hotel losfahren und waren dann um kurz nach 6 am Schwimmstart. Und ja, da habe ich dann so, stand ich ein bisschen am Schwimmstart unten rum, in diesem Pressebereich da. Da bist du ja direkt an der Startlinie. Hab da nochmal kurz Fred zugewunken, der sich da ganz am Rand hingestellt hat, zusammen mit Strati und Vincent Lewis. Und hat eigentlich auch einen guten Eindruck auf mich gemacht. Also der sah recht locker aus, voll im Fokus. Und dann, ja, 6.30 Uhr ging es auch schon los. Schombi und Sam Laidlaw sind, glaube ich, so ein bisschen aus der Mitte gestartet. Fred war direkt an der Hüfte vom Strati, aber ich glaube, er hat die dann auf den, ja, nach so 500 Metern ungefähr verloren. Und dann war beim Schwimmen eigentlich relativ schnell so, dass Lukas Voigt vorne das Tempo gemacht hat. Schombi ist an Position 2 geschwommen. Henry Schumann, Vince Lewis, Aaron Royal, Jan Stratmann, Sam Laidlaw. Wer war noch alles? Finn Große Fräse. Ja, ein paar Jungs waren noch mit dabei. Auf jeden Fall.
Flo Angert war da noch mit drin.
Flo Angert, genau. Also ich glaube, es waren knapp 10 Leute ungefähr, die dann vorne waren. Am Ende hat Henry Schumann nochmal drauf gedrückt. Schombi meinte, er wollte sich den Bonus holen für First Out of the Water.
Gibt es da einen Bonus in Rot?
Ja, also mit seinen Sponsoren halt.
Okay.
Schumann, ja. Schombi hat so gemeint, ja, er hat da nichts verhandelt mit seiner Swimbrand, deswegen war er ganz entspannt und ist an den Füßen mitgeschwommen.
Aber so richtig, ja, in Shortcourse-Manier, ne? Den alten Lukas 3600 Meter schwimmen lassen, ja, und dann die letzten, ja, 200 Meter wie die Hampelmänner dran vorbeigeschwommen.
Voll. Er hat gemeint, er ist, was hat er gesagt, 2-3 Pissbögen ist er geschwommen, um die hinter ihm zu nerven. Aber ist keiner abgefahren.
Was sind Pissbögen?
Ja, halt so krumme Dinger, ist da so ein bisschen, also ein paar Kurven eingebaut, so ein paar Schlangenlinien, um zu gucken, ob die hinter ihm auch wach sind, hat er gemeint, ob die aufpassen. aber konnten alle mitschwimmen. Pace, würde ich sagen, war schon hoch, mit einer 46,20, was die jetzt aus dem Wasser sind, ohne Neo. War definitiv nicht langsam. Und ich glaube, mein Schombis Wechsel hat inzwischen jeder gesehen auf meinem Insta-Feed. Das Reel ist ja geisteskrank gegangen, habt ihr das gesehen? Hat irgendwie so 800.000 Views oder so.
Auf deinem Kanal?
Ja.
Oh, da muss ich gleich gucken, habe ich gar nicht gesehen.
Habe ich endlich auch mal ein virales Reel.
Jetzt bist du auch endlich Influencer.
Jetzt bin ich, ja.
Auf jeden Fall. 807.000.
Ja,
weil verrückt. Weil ich Ton ausmachen, das muss ich mir nebenbei angucken.
Schombi ist da
durchgepaced. Junge sprintet er da durch.
Ja, das ist geisteskrank. Also der hat da wirklich die Lücke aufgemacht.
Aber ich habe ihn im Ziel gefragt, ich habe ihn am Abend noch gesehen bei der hier Finishline-Dingens da. Und da habe ich ihn gefragt, ob das so richtig geplanter Move war. Und dann hat er einen, oh, nee, irgendwie nicht so ganz, aber das sah ja schon so aus, als wäre das wirklich genau geplant gewesen, dass er weiß, okay, da komme ich weg.
Er muss halt sagen, jetzt so durchgezogen wie bei der Kurzdistanz. Und ich glaube, er hat kurz den Helm fallen lassen. Das habe ich rausgeschnitten auf dem Reel. Aber ansonsten saß da jeder Handgriff und ich glaube
auch,
nicht,
wie schnell er mit dem Fahrrad rausläuft.
Ja,
also wie schnell er das Rad, ja, am Sattel hat und wie schnell er mit dem Rad läuft. Und da bewegt sich kein Vorderrad, nichts. Der läuft ja mit dem Rad schneller als alle anderen ohne.
Ja, ist doch krass. Boah, und saugeil. Du musst mal gucken auf die Zeit, auf die Wechselzeit im Vergleich zu Fred. Fred hat beim Schwimmen 3 Minuten verloren und im Wechsel hat Fred nochmal 2,5 Minuten verloren. Also an sich war Freds Schwimmen, würde ich sagen, jetzt nicht super gut, aber solide. Aber im Wechsel allein, weil er hat sich ja Calf Sleeves angezogen und Jombi ist halt durchgepaced Und da frage ich mich schon, lohnt sich es dann, diese 5, 6 Watt Ersparnis durch das Sockenanziehen, wenn du da 2 Minuten verlierst, in Kauf zu nehmen?
Was hat er 2 Minuten
Oder
nochmal verloren?
2,5, ja.
Nur im Wechselzelt. Krass.
Also ich habe danach nochmal geguckt, weil ich habe mitgestoppt, händisch, und hatte halt 3 Minuten Rückstand nach dem Schwimmen. Und dann war ich auf der Radstrecke und habe so in den Tracker geguckt und dann stand da so 5 Minuten beim oder 5,5 Minuten beim Losfahren. Dann dachte ich auch so, hä, habe ich mich so verstoppt? Aber genau, dann habe ich die Wechselzeit gesehen und Schombi war halt 74 Sekunden oder so. Und Fred dementsprechend länger. Aber ja, dann ist Schombi halt direkt vorne weg. Und ich habe schon am Anfang mir gedacht, so, oh, das Führungsmotorrad hilft ihm nicht so. Also man muss wirklich sagen, das Rennen war sehr fair. Also er wurde eigentlich nur von hinten gefilmt. Vor ihm war auch kein Auto oder so. Und er hat auch im Nachgang gesagt, Frankfurt war deutlich leichter. Also da hatte er bessere Beine, weil er direkt aus der Höhe kam. Und er hatte auch noch das Führungsfahrzeug, was ihm schon geholfen hat, meinte er. Also es war jetzt in Rot deutlich fairer für alle. Und sein Vater hat ihm wohl noch so gesagt, so, ja, schon wieder, da fährst du vorne weg. Es war früher schon so bei Lothar Leder, da fährt eine mit Motorradgang vor dir, da musst du nichts machen, gefühlt, die ziehen dich mit. Und schon wieder dachte, hey, wo ist meine Motorradgang? Also,
Wir wurden verbannt, wir wurden verbannt. Wir dürfen nicht mehr.
ja, ist natürlich gut für die Athleten und auch fair. Sieht man dann auch daran, dass dahinter die Gruppe auch nicht so ganz auf Zug gefahren ist gleich und Fred ja zum Beispiel dann auch wieder zurück ins Rennen gekommen ist. Also da hatte ich schon kurz Sorge, oh, der ist jetzt aus der Renndynamik raus, aber dem war halt gar nicht so, sondern Sam Laidlaw ist ja dann noch weggefahren, Richtung Kilometer 70, 80, glaube ich, und wollte mal so, kurz dachte man, okay, der schließt die Lücke zu Schombi nach vorne, aber dann war es eigentlich relativ festgefahren, so dass Schombi vorne war, 2 Minuten Gap, Laidlaw, 2 Minuten Gap und dann die Gruppe. Und in die Gruppe kamen eben auch so ein paar Leute noch zurück. Also so Arne Leist zum Beispiel, Fred Funk, Tom Bishop kam ja auch mal da zurück, der Yannick Stoll noch, glaube ich. Und die Gruppe ist dann eigentlich erst gegen Ende des Radfahrens nochmal so ein bisschen auseinandergeflogen.
Das war ja
Und
dann, war das nicht zweite Runde Greding, wo wer da attackiert? Finn und Strati?
also mir kam auf jeden Fall, ich stand vor Schwimmstart in der zweiten Runde, da kam mir Vincent Lewis als Dritter entgegen und danach nochmal eine kleine Gap und dann so Strati und Finn
Das ist
und
später
Fred.
passiert. Also die
Genau,
ersten,
ja.
die den Move gemacht haben, war Strati und
Okay.
der
Also hier
das war Greding. Greding haben die.
Björn Giesmann hat auch gestern noch gepostet, one of the key moments in the race, the planned attack of Finn, Große Frese und Jan Straatmann und the second loop in Greding to blow up the
Ah,
group.
okay.
Also es war
Ja.
wohl, also sind ja beide bei Björn, es war
Ja.
wohl dann schon geplant so.
Und da kam, glaube ich, nur Fred und Vince noch mit dann.
Nee, Fred
Ja,
ist
Fred war
später erst
alleine.
reingefahren. Der ist alleine gefahren
Ach,
und
der kam danach erst rein.
der Vincent Louis ist wieder reingefahren. Und
Ah,
Strati hatte
okay.
ja auch dann Solara Berg. Ich weiß gar nicht, was er da hatte, ob er sich verschalten hat. Auf jeden Fall hatte
Nee,
der so eine dicke Mühle da beim Hochfahren.
er ist
Oder
gestürzt.
er ist gestürzt.
Strati ist im Solara Berg hoch gestürzt, weil er an einem Fan
Ah,
hängen geblieben
okay.
ist und musste irgendwie wieder aufsteigen, so wie ich das gehört habe.
Ja,
Er
habe
ist
ich auch gehört.
gestürzt, musste wieder aufsteigen und genau. Und Fred,
Ah, okay.
das hat er in seiner Sprachnachricht ja auch gesagt, dem ist am Solara Berg ja auch mal die Kette runtergefallen.
Kurze Werbung.
Ein Danke draus an NaturaFit für den Support. Simon, ja du jetzt als Trainer, da kann man ja so viel trainieren und in den Körper reinarbeiten, wie man will. Wenn der Nährstoffhaushalt und das Ganze drumherum im Körper nicht stimmt, dann ist das alles für die Katz. Und darum kümmert sich NaturaFit. Welche Rolle hat NaturaFit da in deiner Karriere gespielt?
Ja, auf jeden Fall, wie du sagst, wir können machen und tun, wenn wir uns nicht gut versorgen, dann wird das Ganze nicht vom Körper angenommen und umgesetzt. Und wir brauchen natürlich die entsprechenden Baustoffe, um da irgendwas im Körper umzubauen und um besser zu werden. Letztendlich kann man sagen, erstmal die Basics richtig machen, das heißt gute, solide Ernährung, aber die letzten Prozent wollen wir auch rauskitzeln. Und wir bewegen uns alle so viel und trainieren so viel, dass es da eben manchmal auch nicht reicht, wenn man nur auf die Ernährung achtet, sondern ein paar, ja, schöne kleine Sachen dazu nimmt, die einem einfach ein gutes Gefühl geben und einem helfen, stabiler durch den Tag zu kommen. Und da ist Naturdafit ganz vorne mit dabei. Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel, Sportausdauerdrink, Recovery-Drink, die machen eigentlich alles vor Ort in der Manufaktur, was das Herz begehrt. Und da kann man vorbeigehen. Ich habe immer so, ja, so Routinen gehabt wie Vitamin D, Vitamin C, Omega-3 wird auch oft vernachlässigt. Oder auch mal Eisenhaushalt ist auch immer ein Thema. Also man kann sich da wirklich in jeder Richtung austoben. Wichtig ist auch wirklich, mal das Blut zu checken und wirklich den Bedarf zu ermitteln. Nicht einfach nur nach Gusto alles einwerfen, was geht, sondern wirklich gezielt das zu machen. Und da ist aber Naturrefit dann an eurer Seite und versorgt euch mit allem, was ihr dann braucht. Außerdem bekommt ihr mit dem Code BODYTALK noch 15% Rabatt, alles kleine zusammengeschrieben. Und wir und auch Naturrefit würden sich freuen, wenn ihr da vorbeiguckt.
Werbung Ende.
Ja, krass, weil Strati, das sah wirklich so wild aus. Der hatte so eine fette Mühle. Also, die stand so im letzten Drittel und es sah so komisch aus, wie er da hochgefahren ist. Wie als ob die Schaltung nicht funktioniert hätte. Aber klar, mit dem Sturz macht es natürlich Sinn, dass der da hängen geblieben ist irgendwo oder dass er da nicht schalten konnte. Ich meine, er ist ja dann auch selbst noch am Schwimmausstieg, was ja dann so 10 Kilometer später ist. War ja noch nicht ganz dran wieder an Fred. Und dann sind sie ja zusammen gewechselt. Also er hat dann auf die letzten 10 Kilometern dieses Loch, was er hatte, ist er dann ja nochmal zugefahren.
Ja, also der hat auf jeden Fall ein super gutes Rennen gemacht, fand ich, bis zu dem Punkt, dass du halt da so dein Ding durchziehst und dann wieder zurückkommst und halt, ja, also man sagt ja inzwischen immer so, ja, du musst dabei sein, du musst dabei sein. Aber eigentlich, wie Mika ja auch schon gesagt hat, wenn du was drauf hast, dann kommst du auch von hinten wieder vor. Also wenn du so dein Ding machst, deine Watt fährst und nicht in der Gruppe bist und auch so ein bisschen nicht in der Dynamik mit drin, aber halt bei dir bleibst und deine Werte fährst, dann ist
Ja, vor
da
allem
noch
bei,
kein
vor
Zug
allem also
abgefahren.
bei 20 Meter, bei 12 Meter und im Ironman-Rennen mit vielen Motorrädern ist das
Ja,
wieder was
wir
anderes,
haben ja
aber
12 Meter gehabt. War ja nicht
Rot sind ja
20 Meter.
zwölf, ja.
Sind
Ach, Rot
12,
sind
ja.
12 Meter?
Ja, klar.
Ja.
Ach, ich dachte, Rot sind. Ach, das
Nee,
hatte ich gar
nee,
nicht am
nee.
Schirm.
Ja,
Ja.
ich habe auch dazu gelernt.
Spätestens Sibi am ersten Mal Solarer Berg hat mich nochmal darauf hingewiesen.
Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer es mir gesagt hat. Ich glaube, irgendjemand von unseren Hörern hier hat mich auch darauf hingewiesen, weil ich so gesagt habe, so ja, und jetzt mit der Dynamik mit 20 Metern und dann so, nee, 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 halt, stopp. Sind 12. Und da war ich auch so, oh, okay. Das ändert natürlich einiges.
Ja, also ich gebe euch ja vollkommen recht, aber ich meine, wenn du halt nicht mitfährst, dann gewinnst du halt am Ende auch nicht, ne? Dann geht es halt um Platz 3. Und das war ja auch schon immer so.
Ja.
Also ich meine, wenn du wirklich gewinnen willst, dann kannst du halt nicht anfangen zu sagen, okay, ich mache hier mein eigenes Rennen, weil dafür sind die Jungs halt vorne zu stark. Beziehungsweise, guck mal, Schombi ist weder hops gegangen, noch Sam ist irgendwie hops gegangen, wo man es ja bei beiden vielleicht so ein bisschen denken konnte oder wo es jetzt nicht ganz unmöglich erschienen hat vorher. Aber ich meine, wenn du dann halt diese 5, 6 Minuten Rückstand hast, wie willst du denn die wieder rauslaufen? Also die laufen ja auch gut.
Ja.
Und da haben wir Strat, ich meine, Strat hier dann eh wieder brutal, wie der es immer wieder schafft, so im letzten Drittel oder gerade so diese letzten 5 Kilometer so ein Ding nochmal umzudrehen. Also letztes Jahr war es ja auch so, der ist ja von, ich weiß nicht, Platz 6, 7 ist er ja nochmal auf Platz 4 vorgelaufen und auch Podium war ja im Bereich des Möglichen. Jetzt ja genauso. Also Vincent Louis ist ja erst, der war die ganze Zeit vor, dann ist es ja weniger geworden, dann ist wieder mehr geworden und dann hat er ihn ja sich auch auf den letzten 5 Kilometern zurechtgelegt. Und er ist ja auch erst bei Kilometer, weiß nicht, ich stand so 40, also lasst ihn vielleicht bei 39, irgendwas an ihm vorbeigelaufen sein. Also das hat er schon gut gemacht. Und ich meine, Fred war ja auch nicht mehr so weit, so viel dahinter. Aber es ist dann doch, ich meine, nach vorne der Abstand war ja dann 8 Minuten oder so, 6 Minuten. Also es war schon
Ja,
auch ein bisschen was.
insgesamt fand ich, war es schon ein spannendes Rennen, aber hinten raus beim Laufen hat dann schon ein bisschen die Dynamik gefehlt, weil es schon so, es war so festgefahren. Also irgendwie war Schombi auf 1, Laidlaw kam so Stück für Stück näher, dann war halt Vincent Louis, ich glaube mit 4,5 Minuten auf Schombi nach dem Abstieg und es ist auch nicht viel mehr geworden, auch nicht viel weniger. Danach kam dann eben so Strati, Fred, Finn und die Jungs dahinter, so Aaron Royal oder auch Tom Bishop, wo ich mir dachte, ah, vielleicht kann der nochmal zurückkommen, die sind ja eigentlich eher langsamer gelaufen als vorne und dadurch wurde die Lücke nach Fred eigentlich richtig groß. Also da nach Finn, ja genau. Aber auch Fred zu Finn war ja dann auch immer schon so 1,5 Minuten und dann irgendwann 2. Ja, also war hinten raus, war das dann schon so ein Kampf bei allen. Du hast schon gesehen, okay, die sind alle am Fighten mit sich beschäftigt. Also ich glaube, so wie es halt immer ist im Ironman. Ja. Aber es ist dann auch, ist dann doch immer krass zu sehen, dass du einfach überhaupt nicht mehr reagieren kannst. Also ich habe es ja nie gemacht, deswegen kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung reden. Aber Sam Laidlow zum Beispiel war ja auch nicht viel schneller als Shombi, sondern der hat ja echt 20 Kilometer gebraucht, bis er da diese 2 Minuten zu hatte. Und auch wenn er da vorbei ist, mit, sagen wir mal, 0,5 km/h mehr, kann er Shombi in dem Moment keinen Schritt zulegen. Also er ist halt einfach sein Ding weitergelaufen und konnte nicht das Tempo mit aufnehmen und da sich irgendwie reinhängen.
Finde ich wirklich krass war, ich meine, Shombi hat ja in beiden Wechseln gefühlt 3 Minuten aus denen rausgeholt. Also er auch den zweiten Wechsel, also plus halt dieses Anfahren, Anlaufen, macht halt wirklich einen Unterschied, ne? Also so, was war es jetzt am Ende, 50 Sekunden oder so zwischen den beiden? Oder war es mehr? Ist noch mehr weiter aufgegangen?
Es war schon mehr. Bisschen mehr, ja. Eineinhalb Minuten ungefähr. Und wahrscheinlich hat Laidlow jetzt auch am Ende nicht mehr auf Kante. Es ging ja auch um keine Zeit oder so. Aber ja, viel war es nicht, kann man sagen.
Ja, und lass mal Shombi
im Ziel war es 1:50.
Minute 50.
Von Laidlow auf Shombi.
Ja, aber Laidlow ist ja wahrscheinlich, wie viel schneller ist er gelaufen wie Shombi?
Laidlow ist 3,5 Minuten.
Ich guck schnell, Laidlow ist gelaufen, wo steht das hier?
Ich glaube 37 ist der gelaufen, glaube ich, ja? War das 37?
Boah, wo steht das? Shombi ist 2,40, 30 oder so.
Ja, sind und diese dann Laidlow wahrscheinlich.
Ja.
Aber diese Wechsel werden langsam entscheidend, ne? Du bist jetzt auf der Langdistanz. Ich finde ja, das Statement ist halt geil, ne? Also so dieses, ich laufe halt los und Sam Laidlow hatte ja, glaube ich, zum Radfinish 50 Sekunden. Also der ist ja nochmal rangekommen hinten raus. Und dann ist es ja direkt wieder so auf 2,30 hochgegangen. Auf jeden Fall über 2 Minuten. Und dann hat es ja wirklich Ewigkeiten gedauert, bis er das mal zulaufen konnte. Und dann ist er ja erst so bei Kilometer 30, so in die Range, hat er das zugelaufen. Also der hat halt 30 Kilometer oder hat er gebraucht, um halt sich diese Wechselzeit wieder reinzulaufen. Also vielleicht muss man wirklich jetzt anfangen, auch da nochmal diese 2, 3, 4, 5, 6 Sekunden, wenn man wirklich da Gas gibt, vielleicht werden die jetzt auch nochmal entscheidender, wie es vielleicht immer gewesen ist. Weil ich meine, das hätte auch gut und gern den Unterschied ausmachen können. Also gerade so dieser Anfangsmove,
ich habe Sam, mal kurze Side-Story noch, Punkt 17 Uhr ist Pressekonferenz im Pressezentrum und da sitzen zu dem Zeitpunkt alle Media, Journalisten, alle Menschen sitzen in ihren Laptops und hacken da rum und um Punkt 17 Uhr kommt Sam in den Raum, weil er zur Pressekonferenz kommt. Es war aber noch niemand sonst da außer ihm. Also kein Felix, kein Heiko, also niemand. Sam kam in den Raum rein. Niemand hat gesehen, dass er kommt. Und er sagt einfach, es war in dieser Situation so unglaublich lustig. Er sagt so, oh yeah, first one again. Das war unglaublich witzig. Dann hat er sich vorne alleine hingesetzt und hat den ganzen Raum so ein bisschen unterhalten und so ein bisschen irgendwie Jokes gemacht. Das war sehr, sehr witzig. Und dann hat er mir erzählt, weil ich habe ihn darauf angesprochen, habe ihn gefragt, ob es denn stimmt, weil ich das gehört habe, dass er das ganze Radfahren nicht wusste, dass er Zweiter ist. Und da hat er gesagt, ja, er dachte, sie gehen mit der Gruppe, dass das die Führungsgruppe ist, gehen sie aufs Radfahren. Und dann dachte er wirklich, das ganze Radfahren, als er weggefahren ist, dass er in Führung liegt. Und er hat immer Splits bekommen und immer Schomburg 2 Minuten, Schomburg 1,30, bla 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 bla. Er hat die ganze Zeit Splits bekommen, aber er wusste halt nicht, dass er vor ihm ist, sondern er dachte immer, der ist hinter ihm.
Geil.
Und so wie er es erzählt hat, er hat sich auch voll geärgert. Also ich glaube ihm das wirklich. Das ist, glaube ich, kein Märchen. Ich glaube ihm das wirklich, weil er gesagt hat, ey, er hat da voll einen taktischen Fehler gemacht dadurch, weil das war saublöd. Und dann hat er irgendwann halt Split bekommen, dass der Split immer kleiner wird, dass der Abstand immer mehr schrumpft. Und dann dachte er sich, ja gut, jetzt so, wenn der Abstand jetzt so kleiner wird, dann kommt der jetzt eh, dann chillt er jetzt ein bisschen, dann kann er mit ihm mitfahren, dann können sie zusammen, dann können sie zusammen zum, aufs Laufen gehen, dann kann er jetzt noch ein bisschen die Beine hochnehmen und sich ein bisschen fürs Laufen schonen. Und dann kriegt er den nächsten Split, dass der Abstand wieder größer wird. Und dachte er sich, hä, jetzt chillt der auch. Jetzt nimmt der auch die Beine hoch.
Scheiße.
Und ja, okay, ja gut, dann. Und so ging es dann irgendwie 2-3 Mal hin und her, dass er immer Splits bekommen hat, die halt komplett gegenteilig waren, weil er dachte, Schombi ist hinter ihm, aber war er vor ihm. Und dadurch war das halt komplett wirr für ihn. Er dachte so, hä, jetzt chill ich, jetzt chillt der auch. Jetzt gebe ich wieder Gas. Also, das war irgendwie ganz komisch.
Aber dann ist er ja schlecht betreut. Also nach Frankfurt war es ja wohl klar, dass Schombi irgendwie sowas vorhat. Und also
ja gut, aber ich kann es schon verstehen. Also ich kann es schon verstehen.
Aber was heißt schlecht betreut? Du gehst doch selbstverständlich davon aus, dass er weiß, dass er nicht Erster ist.
Ja.
Also ich finde, ja, also
es gibt ja schon Möglichkeiten und er hat ja auch genug
Sponsoren und so an. Ja, aber ich wenn einen Split, also Nils, wenn du einen Split angibst, sage ich, also wenn ich jetzt Sam einen Split angeben würde, würde ich sagen, Schomburg 2 Minutes.
Ja, oder Schomburg 2 Minutes, also du sagst ja nicht Schomburg 2 Minutes ahead, oder?
Nee, also, ja, oder 2 Minutes, aber, 2 Minutes on Schomburg. Das kann ja dann vorne oder hinten sein.
Aber du hast doch so eine Schiefertafel, wo genau draufsteht, wo dein Name steht und dann wird der Abstand nach vorne oder hinten angezeigt.
Ach nee, also
wer hat so eine Tafel?
Ich hatte so eine Tafel schon vor 10 Jahren. Also so, nee, also, ey, Roland also, hat ja 3 so eine Tafeln. Also so,
ja, ja. Nee, aber also ich hatte es auch sogar schon mal bei einer Bundesliga-Race, ich glaube, es war mein drittes, in Binz auf Rügen. Da bin ich nicht gut geschwommen, aber ich war dann so in einem Pack irgendwo, bin da halt beim Radfahren richtig hart losgefahren, habe so 10, 20 Leute aufgeholt und wir waren eine große Gruppe. Und ein Motorrad war bei uns und ich habe so Valentin Werns um mich rum gesehen, noch so ein paar andere Jungs und ich dachte die ganze Zeit, das ist die Führungsgruppe. Und da bin ich abgestiegen, laufe als Erster aus der Wechselzone raus und höre so auf Platz 11 Simon Henseleit. Und ich dachte so, hä? Also ich habe auch selbst auf einer Sprintdistanz, wo du viele Runden hast, habe ich nicht gecheckt, dass da vorne eine Gruppe weg ist. Also es kann schon mal passieren.
So. Und ja, dass es passieren kann, also ich kenne es ja auch, dass Leute vorne weg sind und du nicht genau weißt, wer das ist und wie es ist. Aber ich meine,
aber um jetzt wieder auf den Punkt zu kommen, deswegen war der Move von Schombi für ihn das alles Entscheidende. Weil wenn Sam das nicht, also dadurch war er aus dem Blickfeld von allen und weg. Und Sam hat das nicht gecheckt. Und das hat, glaube ich, dann für Schombi hat das schon viel verändert, glaube ich. Wenn Sam das eher gewusst hätte, dass der vorne ist, wäre er eher da mitgefahren, hätte die Gruppe vielleicht auch mitgenommen und dann wäre Schombi vielleicht mit der Gruppe abgestiegen.
Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn Sam es gewusst hätte. Ja,
denke ich auch. Also so.
Weil dann wäre er herangefahren und wären sie halt zu zweit gewesen. Also das habe ich nämlich gehofft sogar, dass Sam ranfährt. Weil die ja schon zu zweit, also so sind sie halt im Prinzip ja gegeneinander gefahren die ganze Zeit und haben ihre Kraft verschwendet und die Gruppe hat so ein bisschen gewonnen. Und für die beiden wäre es ja schon besser gewesen, wenn Schombi jetzt, sagen wir mal, auch nicht in seinem Wechsel gleich mal so geisteskrank durchrasiert und wegfährt, sondern wenn sie zu zweit wegfahren. Oder, sagen wir mal, er macht den Wechsel wieder so und Sam weiß Bescheid und weiß, okay, da vorne ist einer weg, dann ist es ja ideal, so zum Nachspringen. Also dann.
Ja, aber es kann auch sein, dass er die Gruppe mitnimmt.
Kann ja auch sein, ja. Wobei der die Manpower hat am Anfang, das zuzufahren. Also,
eigentlich schon. Also in so einer Gruppe ist da dann Vincent Louis und Henry Schumann, die da ein bisschen nicht ganz so die Power haben, da vielleicht mitzufahren.
Hat man danach ja auch gesehen, der ist ja alles alleine auch vorweggefahren. Ne? Also ich glaube, hätte der gewollt, und der ist ja jetzt auch irgendwie als 5., 6. so aufs Fahrrad, und die Gruppe ist ja dann eher nicht mega schnell gefahren, weil das sieht man ja auch daran, dass irgendwie Arne und der Yannick Stoll, die sind ja noch rangefahren und die hatten ja auch zwischendurch mal eine Minute fast Rückstand und auch hier der Tom Bishop, also es sind ja schon viele von hinten dann noch rangefahren, die jetzt, die wahrscheinlich es schwerer gehabt hätten, wenn vorne richtig Gas drauf, also wenn da richtig Gas drauf gewesen wäre. Und aber ich denke auch, also das Rennen, also das meine ich auch vorher halt mit diesen Wechseln, das war halt der Unterschied, den Schombi gemacht hat. Also da hat er ihn so krass unter Druck gesetzt, dass es da halt schwierig war. Aber von der Sache, ich denke sogar auch, Schombi hat wahrscheinlich gehofft, dass der kommt, weil so 180 von vorne ist halt auch muss man halt auch wollen. Und dann wäre es wahrscheinlich, keine Ahnung, wie es ausgegangen wäre. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass dann auch Sam, also wer dann der, am Ende der Bessere gewesen wäre, ob es dann Sam oder Schombi gewesen wäre. Aber so war die Situation so ein bisschen suboptimal wahrscheinlich für beide.
Hm. Wen ich auf jeden Fall echt auch nicht schlecht fand, war Vince Lewis. Also ich glaube, den hätten auch viele nicht da vorne gesehen. Da fand ich echt nicht schlecht, wie der durchgezogen hat am Rad und auch beim Laufen. Also der, ich glaube, wir haben auch eine Sprachnachricht vorne dran gehabt von ihm. Ich warte gerade noch auf die Antwort, aber ich glaube, bin zuversichtlich, dass sie noch kommt. der ist ja maximal im Arsch von dem Rennen. Also, man hat ja sein Video. Oh, sorry. Ich hab schon mal heiß. Man hat ja gesehen, wie er die Treppen runtergeht, den Rückwärts-Move. aber ja, also der ist ja eigentlich bis zum Ende solide durchgekommen.
Aber der stand auch. Also ich hatte ja den Vorteil, so bei Kilometer 40, ich stand so ganz Ortsausgang von Rot. Also bevor man dann ins Stadion reinläuft, dann fühlt man sich ja direkt wieder besser. Also das ist, glaube ich, so der absolute Tiefpunkt in dem Rennen. Oh, der sah richtig, also der hat richtig gesuffert bei Kilometer 40. Also da sahen ja alle schon irgendwie aus wie der Tod. Aber gerade bei ihm mit diesen O-Beinen und dann pruniert er ja auch so krass nach außen. Und oh, man hat richtig gesehen, der klebt irgendwie auf dem Boden und kommt nicht so richtig voran. Ja, ich finde auch das Video geil, wie er aus dem Zielkanal da rausläuft. Also weißt du, dieses neben dem Stadion. Hat er ja auch, ich weiß gar nicht, was er geschrieben hat, aber auch nur so hier, ich habe fertig, so in die Richtung.
Ja, ja. Der Style Master, der hat schon wieder gut gemacht, so sein Auftritt.
Er war auch nochmal knapp mit Fred, ne? Hätte auch nicht viel länger sein dürfen.
Ja, ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr die Splits im Kopf.
Ja, aber ich guck gerade.
Ich glaube, 2 Minuten waren es schon noch, oder?
Auf Fred 2 Minuten. Nee, so viel.
Minute 10.
Ja, ah, krass. Also es ist nochmal deutlich weniger geworden am Ende. Fred sah auch deutlich besser aus.
Ja, Fred ist super solide durchgekommen. So. Der hat eigentlich überall einen stabilen Eindruck gemacht.
Und auch nur 45 Sekunden hinter Fred war Finn Große Fräse.
Ja.
Ah, okay.
Also auch sehr solides Rennen.
Das ist eigentlich fast krasser, ey. 3 Wochen nachdem er Österreich gewonnen hat, nochmal so ein Ding da abzufackeln.
Ja. Ja, die Jungs.
Was sagen die Experten zum Langdistanzdebüt von Fred?
Ja, also ich habe ja schon viel gesagt. Ich fand es mental ein starkes Rennen. Also gut, ich glaube, er hatte auch den meisten Support. Also es war schon krass, über wo Fred langkam, ging es ab.
Irre.
Also die Leute kennen ihn einfach. Aber ich finde es schon stark von ihm, wie er so das dann auch abgeliefert hat. Also er hat sich ja schon viel Druck selber gemacht durch die Series und das alles zu verfolgen. Dann diesen Riesenstand da. Also ist ja schon viel, was er natürlich nicht alles selber organisiert, aber was ja schon irgendwie dazu beiträgt, dass man so sich erstmal ins Rampenlicht so stellt.
Ne, die Fallhöhe wird hoch dadurch.
Genau, ja. Und ja gut, Schwimmen, wie gesagt, 3 Minuten, das ist einfach vielleicht das, wo sein Stand gerade ist. Denn wenn seine Vorbereitung besser ist, dann wären das vielleicht auch nicht ganz 3 Minuten, sondern dann vielleicht 2 oder so, wenn er diesen langen Schwimmausfall nicht hat, den er durch seinen Sturz hatte. Aber ansonsten auf jeden Fall am Rad cool, dass er wieder zurückkam und halt so sein Ding gemacht hat. Und auch beim Laufen. Ich denke, die Möglichkeiten, die er hat, aus denen hat er so das Maximal rausgeholt. Ja.
Ich meine, die Schwimmkonstellation, war halt maximal kacke für ihn. Also 10 Leute wirklich, und von denen 5, 6 wirklich brutalste Schwimmkanonen sind, die auch noch irgendwie schnell anschwimmen und es auch noch eher aggressiv machen, ist natürlich kacke, wenn man dann vielleicht ein bisschen Rückstand hat oder halt ein bisschen langsamer ist und dann trotz diesen 3 Minuten, oder das sind ja dann relativ schnell, es ist ja am Anfang mehr geworden, dann nochmal so in der zweiten Runde das nochmal zu seinen Gunsten wieder zurückzudrehen. Und dann eigentlich so die ganze Zeit so Podium-Contender zu sein, ist auf jeden Fall etwas, was er mitnehmen kann und was erstmal eine krasse Leistung gewesen ist. Also ich glaube, auch den Marathon ist er ja eigentlich sehr solide durchgekommen. Also klar, es fehlt jetzt so ein bisschen diese Spitze nach oben, also dieses nochmal richtig so zu explodieren und da vielleicht, gerade beim Radfahren hätte man vielleicht von ihm erwartet, nochmal 5 Minuten schneller zu fahren. Ich weiß jetzt gar nicht, was er gefahren ist, knapp über 4 Stunden, glaube ich, oder? 4:04 oder sowas.
Ja, 404,45. Die Ergebnisse da.
Ja.
Ja, also
Ja.
ich finde halt so eine stimmige Gesamtperformance. Also nirgendwo ein Ausreißer nach oben, wo ich so sage, so, boah, das war mega stark, aber auch überall einfach grundsolide so.
Ja, aber er kann besser schwimmen. Also ich sehe ihn auch an einem guten Tag schwimmt er da vorne mit. Also so ich glaube, das ist etwas, was er eigentlich kann, was er halt jetzt dieses Jahr jetzt nicht nur in Rot, sondern auch in den anderen Rennen einfach noch nicht abrufen konnte. Aber lass ihn mal mit dabei sein. Vielleicht dann nicht vorne bei Schombi, sondern eher dann vielleicht so am Ende von der Gruppe. Vielleicht dann so wie Arne und Maurice, so ein bisschen dahinter. Dann hat er halt die Möglichkeit, da halt reinzufahren und dann sieht das Rennen halt komplett anders aus, weil dann ist er halt irgendwie so am erstes Mal Solarer Berg schon da, wo er sein muss. Und dann kann er halt die Energie, die er jetzt benötigt hat, um dann am Ende dann reinzufahren, vielleicht nutzen, um dann das zu machen, was jetzt Strati und Finn Große Frese im Greding da gemacht haben, also irgendwie dann auch zu attackieren. Und dann sieht die Welt natürlich komplett anders aus. Und jetzt waren es halt einfach diese 1, 2 Minuten zu viel, die man dann halt in so einem Setup, dann auch von mir aus mit 12 Metern und so, wo man es dann einfach auch schwer hat. Und Rot zeigt es ja auch jedes Jahr, wenn du vorne nicht dabei bist, hast es halt so schwer, von hinten zu kommen. Also es sind ja mehrere. Also Fred ist ja der Einzige, der noch in dem Bereich war, wo der Abstand nicht groß geworden ist. Also so ab Finn von, ich glaube, von 6, 7, ich weiß jetzt gar nicht, wer Siebter geworden ist. Achter war ja dann Matt Hansen, der von hinten irgendwie 2,28 gelaufen ist.
Siebter war Beckegaard und Achter war der Petersen.
Ja.
Der kam tatsächlich auch mit nur knapp vor Fred aus dem Wasser, so 40 Sekunden. Also der ist auch wieder ins Rennen gekommen, auch durch ein gutes Radfahren und einen soliden Lauf.
Aber der Gap von 6 zu 7, der ist ja, was ist es, 6 Minuten oder so? Also der war ja ein Riesenabstand. Also nach Finn.
Nee, geht. Auch nur zwei.
8, 2 Minuten. Aber dann
Ja.
ist es am Ende deutlich mehr geworden, deutlich weniger geworden. Der Beckegaard ist
Ja.
gut gelaufen, richtig?
Ja, 2,41, ja.
Ja,
Also
okay.
siebte Laufzeit, siebter Platz. Genau. Was sagen wir zu Matt Hansen? Neunter Platz, 2,28, 0,3 Laufzeit.
Matt Hansen macht halt das, was Matt Hansen seit 10 Jahren macht. Ne?
Ja.
So, er war fast ein bisschen extrem langsam beim Schwimmen. Also ich weiß jetzt gar nicht, was er hatte, aber es waren ja nochmal
52, 27.
also 6 Minuten. Klar, jetzt
Sechs
ohne
Minuten, ja.
Neoschwimmen. Ohne
Ja.
Neoschwimmen hast du dann natürlich immer, es ist dann natürlich auch schwerer, jetzt gerade so als Athletentyp wie er. Andererseits, ich meine, Texas war ja auch immer ohne Neo und das hat er dann doch auch irgendwie immer noch gewinnen können mit auch krassen Marathonzeiten. Ja, aber ich meine, in Europa wird halt ehrlich Rad gefahren und dann gibt es halt dann doch auch die Radkanonen. Und wenn es halt in Amerika so ein Rennen ist, hast du ja häufig diese Situation gehabt in den letzten Jahren, dass so ein Starikowitz vorne halt rausfährt und dahinter gibt es halt mehr oder weniger eine Gruppe und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, da halt auch reinzukommen und dann halt total vorne zu sein. Und ich meine, Matt Hansen, wie gesagt, der macht halt das, was er halt auch immer in Kona und so gemacht hat. Ist beim Schwimmen nicht dabei, hält sich beim Radfahren ganz in Ordnung. Und dann läuft er halt brutal und dann wird man halt Ende dann, was war jetzt, Neunter, Achter?
Ja, acht,
Achter.
glaube ich. Ja.
Ist halt
Ah, nee,
Achter.
neun, neun, ja.
Ist halt mit einer 2,28 ist halt dann Neunter. Das sage ich auch
Ja,
verrückt.
so ein bisschen die Manuel-Messias-Thematik, oder?
Ja, obwohl
Also
der
wenn
doch
du
gewonnen,
irgendwie
oder? Oh nee, er ist
vier,
Zweiter
nee, der
geworden.
hat auch nicht gewonnen, ja.
Der
Wenn
ist
du halt
Zweiter
nicht
geworden,
gewinnst,
ne?
dann ist die Laufzeit irgendwie so ein bisschen schon krass und beeindruckend, aber ja, ich finde es immer faszinierend, wenn man so eine 4,21 Rad fährt. Kann er dann nicht schneller oder nimmt er bewusst ein bisschen raus? Weil es sind ja quasi die gleichen Beine, die das Radfahren machen, laufen ja auch. Aber ja,
Ich glaube,
also.
es ist ja auch so ein Indoor-Typ. Also ich glaube, der kennt halt ganz krass seine Werte und das zieht er halt durch.
Ja.
Und dann ist es halt möglich. Aber also hast du ihn am Ende nochmal laufen sehen? Also ich meine, was ich
Es
halt vorher meinte, bei Kilometer 40,
sieht
da ist
aus wie
er
am
halt,
Anfang, ne?
weißt du, da ist halt 5-mal der Tod da lang gelaufen. Und dann auf
Ja.
einmal läuft halt einer irgendwie 20 Sekunden schneller auf dem Kilometer, so in
Ja.
der Range. Das sieht schon krass aus. Also da habe ich gedacht,
Ja,
so wow. Also auch schon bei Kilometer 30, ich stand
also
da
ich finde vor allem
mit
aber auch den Laufstil von dem, ist ja auch ein ganz eigenes Konstrukt.
Ja, der ist jetzt
der,
so aus biomechanischer Sicht eigentlich super ineffizient, weil
ja,
der
so
so
also
lange schwimmt.
aus meiner Laiensicht sieht das aus wie eine biomechanische Vollkatastrophe.
Der
Weil
bewegt sich in alle Richtungen
der
mit
macht
den
halt einfach,
Armen,
der
ist es wirklich
versucht halt gefühlt,
Katastrophe.
jeden Fuß so weit nach vorne zu setzen, wie es nur irgendwie
Ja.
geht. Und so.
Ja,
Du
weil.
musst halt immer wieder dein Gewicht über den Körperschwerpunkt drüber stemmen. Das ist ja eigentlich das Erste, was du sagst im Triathlon. es ökonomischer, unterm Körper aufzusetzen, nach hinten rauszulaufen, weil du diese maximalen Geschwindigkeiten ja gar nicht brauchst, wie beim Sprint, dass du da noch den perfekten Kniehub machst und keine Ahnung, vorne auf den Ball nur läufst. Aber er schafft es irgendwie, dass er da vor seinem Körper aufsetzt und das irgendwie bis zum Ende 42 Kilometer lang durchzieht. Also es sieht wirklich aus wie so Stiefeln. Er stiefelt so vor sich hin.
Ja, genau, so wirklich so. Ja. Also es sieht auch einfach nicht schön aus.
Ja. Triathlon kann man viel mit Wille wegmachen. Also da führen viele Wege nach Rom.
Ja. Ja, genau, gut. Noch ein paar Worte zum Frauenrennen.
Hatte ich nämlich gerade hier das Leaderboard da, weil wir es vorhin von Abständen hatten. Ne? Ja, das muss ich sagen, das ist ein bisschen schade, dass 20 Minuten auf Platz 2, 23 Minuten auf Platz 3, 4, also Platz 6 hatte schon 27 Minuten Abstand auf Laura.
Ja.
Da fand ich ein bisschen schade, dass das Frauenfeld dieses Jahr, dass das einfach so ein einsames Rennen von Laura vorneweg war mit einer 8 Stunden 18 in Summe. Und die Abstände einfach wirklich riesig waren dahinter. An was liegt das dieses Jahr?
Ja, ich habe es mir auch gerade gedacht. Also wen haben wir denn jetzt gerade so krassen auf der Langdistanz? Also Anne fehlt.
Anne fehlt, halt Cat Matthews verletzt. Fehlt.
Cat Matthews hat Hamburg auch gemacht und fokussiert sich halt auf die Ironman Pro Series. Die macht die Lake Placid wahrscheinlich in 2 Wochen.
Ja, vermutlich. Also ich glaube ich allgemein, dass sich die Frauen sehr stark auf die Ironman-Serie konzentrieren. Auch so eine Deutsche wie Anne Reischmann zum Beispiel macht ja Ironman-Serie. Und eine Lucy hast du auch nicht, weil die T100 macht. Macht die T100 und Ironman?
Also ich denke, bei den Frauen irgendwie ist es so, dass es auch bei der Kurzdistanz eigentlich immer, dass du schon immer in der Spitze gute Leute da hast, aber dass die Dichte dann irgendwann fehlt. Also das hat man jetzt bei den Männern ja auch gesehen, dass die Top-Leute waren in Frankfurt und jetzt in Rot waren auch gute Leute, aber halt nicht die Top-Leute, aber es gibt halt immer noch, so hart es klingt, es ist ja dann schon, sag ich mal, die zweite Garde jetzt auf der Langdistanz und es ist dann immer noch ein gutes Rennen und die Dichte ist immer noch da und es sind halt dann, keine Ahnung, wenn jetzt ein Blumi da gewesen wäre, der wäre halt vielleicht nochmal 2-3 Minuten schneller gewesen in Summe. Aber du hast trotzdem noch viele dahinter, die ähnlich schnell sind und die Dichte ist dann auch noch da, also die Breite. Und bei den Frauen ist dann meistens so, wenn es halt ein nicht ganz so günstiger Termin ist vom Rennkalender, dann fehlt halt einfach die Masse an Profis, um das Rennen dann so richtig voll zu machen und in der Qualität halt hochzuhalten. Also so eine Laura ist jetzt noch da, aber klar, dahinter in den 20 Minuten sind ja, wenn viele andere da sind, ist halt jetzt auch die Ironman-Weltmeisterin so, ist ja logisch, dass dann die Lücke aufgeht, wenn dann halt 5 Mädels fehlen, die so normalerweise in den 20 Minuten hinter ihr halt sind. Ja, aber ist natürlich ein bisschen schade für Rot, weil auch für mich hat das Frauenrennen jetzt wirklich eine sehr geringe Rolle gespielt, weil ich von Anfang an
es hat auch im Vorfeld, es hat nicht stattgefunden, ne? Das war im Vorfeld irgendwie klar für alle, ja okay, Laura macht das. Und dann hat man versucht, noch irgendwie dieses 8-Stunden-Ding da ein bisschen rein zu interpretieren, was für Laura auch nie im Ansatz irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ich habe sie am Abend noch getroffen und sie hat auch gesagt, also das war nie im Ansatz irgendwie Thema für sie hier in Rot. Zum einen, weil, also weil sie sagt, gesagt, sie sieht für sich die Strecke in Rot gar nicht so dafür gemacht, dass es in Rot irgendwie dazu kommt. Und auch sie braucht vielleicht ein schnelleres Rennen damit, mit mehr Radpower, mit anderen Leuten noch.
Ja, auch mit Neo nochmal die 2-3 Minuten.
Genau, also einfach viel und sie meinte auch so, es war davor schon klar, dass das einfach nicht passt an dem Tag jetzt. Und das hat sie auch so ein bisschen genervt. Und das wurde halt irgendwie reininterpretiert, um irgendwie Aufmerksamkeit, glaube ich, in das Frauenrennen zu kriegen. Aber ansonsten hat das medial im Vorfeld auch wirklich nicht stattgefunden. Ne? Also ich habe nichts davon
mitbekommen. Das schwierig. Wir hatten mit den 8 Stunden angefangen.
Ich auch weiß denn, es gar nicht.
Weil ich fand auch, eigentlich ist so eine Situation halt wirklich kacke. Ne? Also es wird halt irgendwie die ganze Zeit 8 Stunden gesprochen und dann war ja eigentlich schon nach dem Schwimmen klar, boah, es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Minuten sie auf Anne Rückstand hatte, dann die ja diese 8:02 dann letztes Jahr gemacht hat. aber es war ja schon super früh klar, dass das eigentlich nicht im Bereich des Möglichen ist. Und dann ist ja so ein Sieg dann am Ende, was war jetzt, 8:18 oder sowas in der Range?
Ja.
Ist es ja, kommt ja fast so ein bisschen zu kurz. Also ich fand es ja schon geil. Also so auch, es ist schon brutal, wie sie das alles macht, aber es macht dann die Leistung dann halt vielleicht ein bisschen schlechter, wie sie dann wirklich gewesen ist. Und das ist auch so das, was, wo ich halt überhaupt kein Fan bin, so im Langdistanz, dass so die Zeiten immer so in den Fokus gerückt werden, weil die sagen ja eigentlich irgendwie gar nichts aus über ein krasses Rennen oder so. Also sie hat ja krass abgeliefert, sie hat rot gewonnen. Also da ist ja auch scheißegal, wer irgendwie dabei gewesen ist. Sie hat es ja auch mega souverän gewonnen. Und dann ist es trotzdem so, dieses bekannte, dieses Aber in so einem zweiten Satz. Und das macht es dann irgendwie ein bisschen schade, weil letzte Woche in Frankfurt kein Mensch hat es interessiert, wie schnell die gewesen sind. Und das Rennen war halt einfach geil. Und in Rot ist halt immer dieses Zeitthema so wichtig.
Ja, ich finde, was geil wäre, wenn halt bei so einem Rennen noch eine zweite, oder auch bei den Männern, wenn es halt zumindest so ein Zweikampf ist. Also wenn man so im Vornherein denkt, okay, macht's Laura, oder zum Beispiel jetzt, wenn Cat Matthews noch am Start wäre, oder wie letztes Jahr Laura oder Anne. So, also dass man halt, dann braucht man auch gar nicht so die Dichte, finde ich, aber wenn es zumindest zwei Contender sind, die so ein bisschen diese Rivalität haben, was so ein bisschen Spannung reinbringt, das wäre cool. Wenn es halt jetzt nur eine, also die Weltspitze und die weltbeste Athletin halt einfach im Moment, wenn die an den Start geht und sonst erstmal lang nichts, dann ja, macht es halt einfach nicht attraktiv.
Ja, und ich meine, die letzten beiden Jahre haben ja gezeigt, dass die Frauenrennen, also die waren ja deutlich krasser besetzt, da war das Rennen, da war der Spannungsbogen ja ein komplett anderer. Ich meine, klar, ja. Anna hat jedes Mal gewonnen, aber dahinter mit Chelsea Sadaro ist mir irgendwie noch so im Kopf, wie die auf bei Kilometer, weiß nicht, 35 oder so nochmal hops gegangen ist, kurz vor Büchenbach. Ich glaube, da ist Laura ist in dem Rennen, glaube ich, Dritte oder Zweite geworden. Da war es ja dann doch auch deutlich knapper. Oder auch letztes Jahr, ich glaube, Anne ist ja auch Vierte geworden und also Anne Reichmann. Also es war ja schon in den letzten Jahren dann gerade von der Quantität war es deutlich breiter besetzt. Und das ist dieses Jahr wahrscheinlich einfach schwierig gewesen, weil, weiß ich nicht, die Athletinnen sich halt dann für etwas anderes entschieden haben. Und dann ist natürlich dann auch schwierig, das dann irgendwie noch so unterzubekommen.
Ja, es ist einfach, da die Ironman Pro Series einfach so eingeschlagen hat und jetzt so eine Ironman auf einmal wieder so eine krasse Relevanz hat mit der Serie und auch einfach einen finanziellen Anreiz hat, es ist halt einfach, macht es für Rot halt einfach dann auch einfach schwierig, diese Topfelder in der breiten Masse an den Start zu kriegen. Ich meine, so ein, zwei Leuchttürme bekommst du dann immer irgendwie ran. Aber dass du halt einfach so ein krasses Topfeld mit drei, vier Sieganwärterinnen und irgendwie 10 Contender, die irgendwie ums Podium kämpfen wollen, rankriegst, das ist halt einfach extrem schwer. Und jetzt mit der Ironman-Serie, wenn halt natürlich Leute committen für eine Ironman-Serie, musst du da 3 Langdistanzen einbringen. Da, also da gibt es dann wenig, die dann sagen, ja komm, Rot machen wir noch.
Ja, ist halt ein Budgetthema.
Ja, natürlich. Also das braucht man auch nicht beschönigen. Also das ist ja auch einfach, es gibt dann, glaube ich, nicht die Startgelder, die es dann irgendwie braucht, dass die Leute dann sagen, ja okay, komm, dann machen wir das. Um dann das Topfeld wirklich so ranzukriegen, weil die Leute dann sagen, ja, ich konzentriere mich auf die Ironman-Serie, weil da verdiene ich am Ende des Tages dann, wenn ich da abliefer und da perform, verdiene ich einfach dann so viel besseres Geld, als wenn ich dann für ein kleineres Startgeld nach Rot gehe, irgendwie da ein okayes Ergebnis mache, aber mir dadurch halt vielleicht mein Ironman Lake Placid in 2 Wochen zerschieße.
Ja. Schombi hat jetzt übrigens gesagt, er macht nicht Lake Placid, der hat er ja auch
kurz Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Er macht stattdessen noch 3,73. Im Juli macht er noch 3,73.
Ja. Er steht ja noch auf der Waitlist für Hamburg WTS am Wochenende, aber das überlegt er nicht ernsthaft, sondern so ein bisschen Witz. Er versteht sich mit Willi ganz gut, glaube ich. Und die gehen jetzt nach Nizza, machen eine ordentliche Vorbereitung, Streckencheck. Und er meinte auch so, ja, ob er da jetzt noch so halbwegs okayes Rennen macht und Fünfter in der Serie wird, geht er jetzt lieber all in für Nizza. Er hat schon mit Sam Laidlaw, die haben schon ein bisschen gequatscht, dass sie gemeinsame Sachen machen. Martin van Riel wird da wahrscheinlich noch mit von der Partie sein und ich glaube,
Junge, Nizza wird
dann sehen wir ein wirklich, geiles Nizza.
Dann sehen wir ein krankes Nizza. Ja. Wirklich Hammer. Ich hab am Abend im Ziel auch noch mit Jonas mal kurz gequatscht. Ich so, ja ey, machst du jetzt Nizza? Ne? So, er so, ja, glaubt irgendwie schon und so. Und hatten wir es von der Strecke auch und dass ihm das halt irgendwie vielleicht auch liegen könnte mit diesem Umrhythmischen, diesen Bergen die ganze Zeit und so. Und das ist auch noch, ja, fahr da unbedingt hin, um das anzugucken, weil du hast wirklich einen großen Vorteil, wenn du das schon fünfmal runtergefahren bist, gegenüber denen, die das noch nicht kennen. Und wenn du sagst, ja, okay, macht er. Und der kann da wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielen.
Ja, safe.
Also Nizza kann wirklich vom Feld, also vom Startfeld, kann Nizza crazy geil werden.
Ja, okay, ist natürlich die Weltmeisterschaft, ne? Ja, im September. Okay. Eigentlich war es immer Anfang September, Mitte September. Aber das finde ich ja so geil. Und ich meine, früher, weißt du, da gab es ja immer diesen Spannungsbogen Richtung Kona hin. Und jetzt ist ja vielleicht auch dieser Vergleich wieder, was war jetzt eigentlich krasser? Wie fit ist jetzt Sam Laidlow wirklich? Also wie viel war Blumi schneller als er? Oder weißt du, so dieses, man kann es ja nicht richtig vergleichen. Und das ist ja irgendwie das Geile dann auch im Triathlon. Und dann gibt es halt diesen einen Tag, wo halt alle irgendwie an der gleichen Startlinie stehen. Und das macht nochmal einen komplett anderen Spannungsbogen auf. Und dann wirklich noch ein Van Riel. Magnus ist ja auch noch da.
Ja. Also, weißt du, in Nizza trifft schon gefühlt dann so das Frankfurt-Feld auf das Rot-Feld. So, und plus Martin Van Riel.
Ja. Oder das Südafrika-Feld dann mit Magnus, ne? Also den können wir ja in Frankfurt.
Der war in Frankfurt ja auch.
Ja, aber den kann man ja nicht so richtig bewerten.
Das stimmt. Der war sicher auch nicht ganz so topfit.
Ja, der war mental gebrochen.
Ja gut, aber Radleistung war ja schon auch nicht.
Ja, aber ich glaube ohne dieses Kartenproblematik-Thema.
Ja,
wäre das, glaube ich, ganz, ganz anders ausgegangen. Und ich glaube, dann wäre ja auch, ob er gewonnen hätte, weiß ich nicht, aber zweiter Platz, der hätte ich jetzt fast meine Hand für ins Feuer gelegt.
Ja.
Gut.
Auf jeden Fall nicht Top 10. Was er jetzt war, Achter oder was er war.
Ich würde sagen, wir haben es alles. Ich würde noch hier ankündigen, dass ich noch eine kleine Folge für Hamburg aufnehme. Vielleicht mit Mika und ein paar Sprachnachrichten, Hamburg ist ja eigentlich das Kurzdistanz Rot. Das Rot der Kurzdistanz. Jetzt habe ich es. ich bin auch vor Ort, Freitag bis Sonntag. Da kriege ich bestimmt auch ein paar Stimmen. Und ja, Lasse Priester, Henry Graf, Walle Werns, Erik Diener, Lasse Lürs auch. Also mal wieder die beiden Lasses in einem Rennen. Und bei den Frauen haben wir eigentlich auch wieder fast alles. Ich glaube mit 7, 8 Plätzen bei den Mädels. Alles, was wir zu bieten haben. Werden coole Rennen. Also Samstag Nachmittag Sprint ist ja auch wieder öffentlich-rechtliche. Und Sonntag die Mixed Relay auch am Nachmittag. Kann man sich gut reinziehen.
Ist gar nicht hier mit Halbfinale, Finale?
Nee, das war nur vor 2 Jahren das Eliminator-Format.
Okay, und jetzt ist Samstag Sprint und dann
genau, Sonntag
ein Rennen. Sonntag, also so wie davor immer.
Genau, ja.
Vielleicht noch zu Rot eine Sache, was ich geil fand. Ich glaube, es war zum ersten Mal öffentlich einsehbar in Representative von Ironman vor Ort. Also der Scott DeRue als Ironman-CEO wurde von Challenge eingeladen. Und hat sich da auch vor die Kamera gestellt, was ich wirklich cool fand. Der war auch so mitten in der Masse am Solarer Berg. Also klar, dann irgendwie auf der Area von der VIP-Zone.
Ja.
Aber halt unter den Menschen in Ironman-Pullover. Hätte es, glaube ich, vor 2, 3 Jahren auch nicht gegeben. fand ich interessant. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, eine ganz gute Entwicklung, die sich da auch auftut.
Ja, also vor 2 Jahren gab es ein Motorrad-Briefing für Medialeute. Die ganz klare Ansage an alle Motorradfahrer, wenn irgendjemand von Medialeuten ankommt und irgendwas von Ironman trägt, sei es eine Kappe, sei es ein Rucksack, sei es ein Shirt, wo irgendwas, das Ironman M drauf ist, der darf nicht mitgenommen werden.
Ironman
Tattoo. Ganz klare Ansage.
Ironman Tattoo, alle übergeklebt.
Genau. Ja. Ironman Tattoo auf der Wade.
Ja, okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt erlaubt ist.
Ja, aber es,
aber ich meine, also,
es zeigt ja, dass es da irgendwo eine Annäherung gibt. Und die haben ja auch ein Bild gepostet, dass er irgendwie ein Bild mitgebracht hat und so. Also tut dem Sport gut, glaube ich.
Ja, das finde ich halt auch cool. Dass
gesprochen wird.
Also auch, dass man aufeinander zugeht und das halt auch zeigt. Ne? Das ist, denke ich, ein ganz cooles Zeichen. was man so mitnehmen kann.
Ja, und ich meine, ich glaube, Ironman kann viel von Rot lernen, andersrum genauso. Da gibt es einfach, ja, ich glaube, die können beide voneinander lernen, wie viel das dann in der letztendlichen Umsetzung, was beim Athleten, bei der Athletin ankommt, da wirklich dann passiert, ist mal die andere Frage. Aber grundsätzlich, dass da eine Offenheit herrscht, ist schon mal positiv.
Gut, dann machen wir einen Deckel drauf, oder?
Machen wir einen Deckel drauf. Simon, du guck mal noch, dass du hier Sprachnachrichten aus Frankreich bekommst. Und
aus Hamburg.
Oder aus Hamburg. Macht
Vincent Louis Hamburg?
Okay.
Nee, oder Weihnachten.
Jetzt haben wir gerade aneinander vorbeigeführt. Ich dachte mir, was hat er jetzt mit Frankreich? Aber ja, ich hoffe, dass die von Vince noch kommt.
Ja, oder meinst du Maurice? Weil der will auch noch was schicken.
Ja, okay, dann holt mal noch ran, damit wir unsere Mixzone noch weiterfüllen. Bis jetzt ist er schon ganz gut vertreten, aber holt mal noch ran, Freunde, dass wir da den Leuten was liefern können. Gut, also gute weiterhin Erholung aus dem Rot-Hangover und wir hören uns nächste Woche, Simon, wenn du am Wochenende eine Hamburg-Folge raushauen willst. Let's go, freuen wir uns drauf.
Jo, mach ich.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.